NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Der türkische Präsident Gül setzt seinen Staatsbesuch fort. Heute sprach er auch mit der Kanzlerin über den möglichen Beitritt zur Europäischen Union. Wir berichten und kommentieren. Außerdem im Programm: Die FDP sucht wieder nach einem klaren Kurs in der Partei und auch in der Koalition mit der Union. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat an der Auflösung des russischen Yukos-Konzerns kaum etwas auszusetzen. Zunächst aber zur FDP. Einige aus der liberalen Spitze haben sich in den vergangenen Tagen eher wie freie Radikale aufgeführt, mit ihrer Kritik an Euro-Rettungs- und Stabilisierungsmaßnahmen oder den in aller Öffentlichkeit ausgedrückten Gedanken über eine mögliche Insolvenz Griechenlands. Damit hat der Parteivorsitzende Rösler nicht nur die Kanzlerin genervt, sondern vor allem seiner Partei deutlich geschadet. Und die Quittung kam prompt am Sonntagabend mit dem unterirdischen Wahlergebnis in Berlin. Nun wird in der FDP wieder heftig diskutiert über die künftige Richtung der Partei und damit ja auch das Verhältnis zum Koalitionspartner Union mit einem ersten denkwürdigen Ergebnis. Aus Berlin, Sabine Henkel.
Kaum zu glauben, aber wahr. CDU, CSU und FDP haben sich geeinigt. Und das in einer Angelegenheit zum Euro.
Die Fragen des Parlamentsvorbehalts ist zwischen Koalitionspartnern ausdiskutiert,
sagt Rainer Brüderle, der FDP-Fraktionschef. Wenn es also um den Euro-Rettungsschirm geht, Bundestag fragen. An allen wesentlichen Entscheidungen soll das Parlament beteiligt werden. Und wenn es mal ganz schnell gehen muss, ist der Haushaltsausschuss mit einem Vertrauensgremium am Zug. Soweit die Einigung, die man nicht als Koalitionsfriedensfest feiern muss, denn das Bundesverfassungsgericht hat das schließlich im Kern so vorgegeben. Sei es drum, meint Brüderle.
Zwischen den Fraktionen ist eine exzellente Zusammenarbeit. Das wird auch seine Wirkung auf die Regierung nicht verfehlen.
Was immer er damit sagen will. Die 1,8% der Berlin-Wahl schmerzen auch die Bundestagsfraktion. Zumal es die Opposition nicht lassen kann, den Finger täglich in die klaffende Wunde zu legen. So wie Jürgen Trittin, Grünen-Fraktionschef.
Um es in den Finanzmarktkategorien zu sagen, das verstehen die FDPler ja besser. Sie sind von den Wählerinnen und Wählern auf Ramschniveau herabgestuft worden.
Trittin genießt jede Silbe dieser Analyse. Und die FDP sucht den Notausgang. Zu einer Klausur hat Philipp Rösler jetzt eingeladen, Ende Oktober. 2 Tage innehalten und sich neu aufstellen. Ein Kampf ums politische Überleben. Das sieht auch Andrea Nahles, SPD, so.
Ich glaube, die FDP muss sich echt gründlich neu erfinden, und zwar von unten nach oben.
Oder von oben nach unten. In jedem Falle neu. Denn es hat den Anschein, dass sie niemand mehr haben will, diese FDP. Grüne und SPD baden sich in Schadenfreude über das Absaufen des einstigen Wunschpartners in einer Ampel. Heute heißt es, FDP, nein danke. Keiner will mit reingezogen werden in den Abwärtsstrudel. Und die FDP? Rainer Brüderle ruft nach einem Masterplan. Bildung, Bürgerrechte sollen wieder großgeschrieben werden.
Meines Erachtens ist nicht die Zeit, jetzt mit viel Orchideenthemen sich zu schmücken, sondern eine Kernposition viel zu erreichen.
Diese Kernpositionen müssen allerdings auch konkret benannt werden, ohne den Koalitionspartner zu vergrätzen. Die Kanzlerin braucht einen verlässlichen Partner. Die FDP ist aber hauptsächlich mit der Profilsuche befasst. Andrea Nahles sieht daher die Koalition am Ende und Angela Merkel am Zug.
Sie kann die Vertrauensfrage stellen, sie kann auch eine Entscheidung hinsichtlich der FDP treffen. Aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, momentan habe ich nicht den Eindruck, dass Frau Merkel diesen Mut aufbringt. Sie sitzt weiter aus. Das hat sie ja auch bei Helmut Kohl gelernt, das wird aber nicht mehr reichen.
Was reicht und was nicht, wird Merkel auch bewegen. Welche Zukunft hat die Koalition mit dieser FDP? Und welche hat sie, Merkel, ohne die FDP? Die Kanzlerin wird noch ein bisschen länger aussitzen müssen, um Antworten zu finden, die ihr die Macht retten.
Sabine Henkel berichtete. Mitten in Ankara ist heute eine Autobombe explodiert. Mehrere Menschen starben und für die türkischen Behörden ist bei ihren Ermittlungen offenbar einiges schon sehr klar. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
Die türkische Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei der Explosion in Ankara um einen Terroranschlag handelt. Laut dem türkischen Innenminister Idris Naim Şahin sind 3 Menschen getötet und mehr als 15 zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Türkischen Medienberichten zufolge sollen 3 Tatverdächtige festgenommen worden sein, über deren Identität aber keine Angaben gemacht wurden. Am Tatort sind Informationen aus Sicherheitskreisen zufolge viele kleine Metallteile gefunden worden, mit denen eine selbstgebaute Bombe offenbar gefüllt war. In der Türkei sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Anschläge verübt worden, bei denen mehrere Dutzend Menschen getötet worden sind. Opfer waren zumeist Soldaten und Polizisten, aber auch Zivilisten wurden getötet. Die Polizei vermutet Angehörige der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hinter diesen Morden. Ob die PKK mit dem Anschlag in Ankara in Verbindung steht, ist völlig unklar.
Soweit der Bericht aus Istanbul über die Explosion einer Autobombe, bei der 3 Menschen getötet wurden. Und diese Nachricht überschattet den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten. Abdullah Gül ist für 4 Tage in Deutschland. Heute war er mit seinem Amtskollegen in Osnabrück, der Heimatstadt von Christian Wulff. Einzelheiten von Katharina Lohmeier.
Abdullah Gül hatte die Nachricht erst kurz vor seiner Abreise in Berlin erhalten. Gleich zu Beginn seiner Rede im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses zeigte er sich betroffen und sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.
Als wir eingestiegen sind in unser Flugzeug, habe ich die Nachricht bekommen, leider, dass es in Ankara zu einem Attentat kam und dass dabei leider auch Menschen ums Leben gekommen sind, getötet wurden. Ich verurteile aufs Schärfste den Terror.
Auf dem Platz vor dem Rathaus hatte die Nachricht von der schweren Explosion noch nicht die Runde gemacht. Dort überwiegte die Begeisterung. Neben der türkischen wurde die deutsche Nationalflagge geschwenkt für Christian Wulff. Wobei die meisten Zuschauer wohl doch gekommen waren, um Abdullah Gül zu sehen. Ihr Jubel wurde allerdings zeitweise von Protestchören übertönt. Etwa 2 Dutzend kurdische Demonstranten riefen Parolen und hielten Plakate hoch. Sehr zum Ärger der anderen Zuschauer.
Wir sagen, dass es heute nicht hier zugehört. Das ist nicht der Platz für sowas. Das ist einfach nur, um hier Probleme zu bereiten, um Chaos hervorzurufen.
Die können schreien und erzählen, was sie wollen. Links rein, rechts raus.
Auch Niedersachsens Sozialministerin Aygül Özkan war nach Osnabrück gekommen. Wulff hob ihre Familiengeschichte als Beispiel für gelungene Integration hervor.
Wenn der Vater von Aygül Özkan vor rund 50 Jahren ungelernt nach Deutschland gekommen ist, eine Ausbildung gemacht hat, ein Unternehmen gegründet hat, nämlich eine Schneiderwerkstatt, sie bis heute betreibt, sein ganzes Einkommen in die Kinder gesteckt hat, die Kinder studiert haben, erfolgreich Examen gemacht haben und eines der Kinder jetzt Ministerin in Niedersachsen ist, dann zeigt es, welches Potenzial in denen steckt, die zu uns gekommen sind und das wir viel stärker nutzen wollen.
Am Nachmittag besuchten die beiden Präsidenten die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die ihren Sitz in Osnabrück hat. Gül und Wulff übernahmen die Schirmherrschaft für ein internationales Jugendumweltprojekt. Einen weiteren Höhepunkt markierte der Besuch an der Universität Osnabrück im Zentrum für interkulturelle Islamstudien, an dem es seit einem Jahr den bundesweit ersten Weiterbildungsstudiengang für Imame gibt. Professor Rauf Ceylan freute sich über den Besuch.
Für uns an der Universität Osnabrück, gerade in der Aufbauphase, hat das natürlich eine sehr große symbolische Bedeutung. Es ist auch für uns ein Akt der Anerkennung, vor allem von türkischer Seite. Die Türkei bildet seit den 20er Jahren auch selber aus und hat zahlreiche Theologien in der Türkei, theologische Fakultäten. Und man beobachtet das Ganze mit ganz großem Interesse, wie sich das in Deutschland entwickelt. Insofern ist das für uns auch ein Akt der Anerkennung.
Nach Abschluss des ersten Jahrgangs der Weiterbildung für Imame fällt Ceylans Bilanz durchweg positiv aus. Ab dem Wintersemester 2012 wird es an der Universität einen Bachelorstudiengang Islamische Theologie geben. Das sei gerade für in Deutschland geborene und sozialisierte Muslime ein wichtiges Angebot, so Ceylan, damit sie ihre eigene Religion besser kennenlernen können, um sie dann zu vermitteln. Christian Wulff hatte das Zentrum von Beginn an unterstützt, damals noch als niedersächsischer Landesvater.
Der türkische Präsident Gül war heute in Osnabrück zusammen mit Bundespräsident Wulff und dieser betont ja sehr die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Staaten und die Erfolge bei der Integration und dem Zusammenleben zwischen Türken und Deutschen. Aber der Bundespräsident hat in diesem Fall ja auch die einfacheren und besseren Karten eher repräsentiert. Und es ist die Bundeskanzlerin, die die politische Richtung vorgeben muss. Heute Vormittag hat Präsident Gül mit Angela Merkel gesprochen. Seit Jahren wartet Ankara ja auf den Beitritt zur Europäischen Union. Wenigstens ein eindeutiges Signal. Doch die EU ist gespalten. Frankreichs Präsident Sarkozy ist eindeutig gegen den Beitritt. Kanzlerin Merkel ist weniger klar, aber hinter verschlossenen Türen doch sehr skeptisch. Thomas Nehls kommentiert.
Dieser Staatsbesuch hat sowas, und würde er nicht von dem heutigen Anschlag in der türkischen Hauptstadt überschattet, könnte sein Ablauf in Teilen als Musterbeispiel funktionierender Beziehungen zweier keineswegs im Gleichklang tickender Länder gelten. Da sind zunächst zwei einander höchst verständnisvolle Staatschefs schon seit Sonntagabend zusammen auf Tour und haben die großzügige Zeit offenkundig genutzt, Gemeinsamkeiten zu vertiefen und trennende Dinge klar beim Namen zu nennen. Besonders beeindruckt soll Abdullah Gül auf einem regelrechten Streifzug in und um Berlin vom Hinweis seines Amtskollegen und Freundes Christian Wulff gewesen sein, dass auf deutschem Boden bereits zu Preußens Zeiten Moscheen errichtet wurden. Der besseren Integration der heute in Deutschland lebenden etwa 3 Millionen türkischstämmigen Menschen halfen beide mit dem Bekenntnis auf die Sprünge, dass das Erlernen der Gastlandsprache vom Kindergartenalter an unverzichtbar sei. Und selbst vor Klärungsversuchen von Klein-Klein-Problemen schreckten die Staatsoberhäupter nicht zurück. Beide spießten in ihren Reden und Statements mehrfach die von der Türkei als Bürde empfundenen Tests für Neuzuwanderer und Visapflichten selbst für Geschäftsreisende auf. Achtung und Respekt vor und füreinander bestimmten auch Güls und Wulffs Ausführungen zum nach wie vor von Ankara beabsichtigten EU-Beitritt. Ganz anders offenkundigt die Begegnung der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Staatschef. Kein Wort der 45-Minuten-Unterredung drang ungefiltert nach draußen. Keine Gewichtung dessen, was die beiden über diese gerade im Nahen und Mittleren Osten ungewissen Zeiten zu sagen hatten, ist möglich. Ist Frau Merkel auch der Meinung des Bundespräsidenten, dass die Türkei ein Vorbild für die Bemühungen ist, Islam und Demokratie in Einklang zu bringen? Man weiß es nicht. Keineswegs soll in einer schließlich auch für die Europäische Union höchst unsicheren Lage Angela Merkel zum Sinneswandel bewogen und mit einer EU-Einlasskarte für die Türkei ausgestattet werden. Allerdings ist Tacheles zu reden mehr als angebracht. Details dazu, was unter einer strategischen Partnerschaft zu verstehen ist, müssen auf den Tisch, und der Preis für eine solche Last-Minute-Aktion. Es ist 11:55 im Nahen Osten und in einigen angrenzenden arabischen Ländern Nordafrikas ebenso. Vor allem die Türkei wird benötigt, um die Entwicklung nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Das weiß hoffentlich auch Frau Merkel. Drum sollte sie genauso offen darüber reden wie ihr Parteifreund und Bundespräsident Christian Wulff.
Thomas Nehls kommentierte die Türkei-Politik der Bundesregierung für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Gegen die ausländischen Truppen in Afghanistan und gegen alle Bemühungen, das Land etwas friedlicher zu machen, kämpfen sie, die radikal-muslimischen Taliban. Und mit diesen Taliban sollte heute auch Burhanuddin Rabbani wieder verhandeln. Der ehemalige Präsident Afghanistans ist nämlich der Vorsitzende des Friedensrates. Rabbani wurde heute in Kabul getötet. Kai Küstner berichtet.
Den Angaben der Polizei zufolge war es ein Selbstmordattentäter, der sich im Haus von Burhanuddin Rabbani in die Luft sprengte. Der Mann habe sich als Besucher getarnt und dann seine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht, so äußerte sich der Chef der Kriminalpolizei in Kabul zum Hergang des Anschlags. Noch unklar ist, ob zwei Taliban in den politischen Mord verwickelt sind. Rabbani habe sich heute mit den beiden treffen wollen, so heißt es. Burhanuddin Rabbani war in vielerlei Hinsicht eine wichtige Symbolfigur. Bei vielen Afghanen war er beliebt, weil er schon in den 80er Jahren den Widerstand gegen die sowjetische Besatzung anführte. Anfang der 90er leitete er dann als Präsident die Regierungsgeschäfte, bevor die Taliban die Macht übernahmen, und musste im Jahr 96 fliehen, als die Truppen der Extremisten auf Kabul vorrückten, weil er als Vertreter der Nordallianz zu den Erzfeinden der Taliban gezählt wurde. Zuletzt leitete Rabbani den Hohen Friedensrat, also genau das Gremium, das für die afghanische Regierung Gespräche mit den Extremisten führen soll. Diese befinden sich Beobachtern zufolge allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Der Rat war vor fast einem Jahr ins Leben gerufen worden. Auch unter den westlichen Truppenstellern herrscht mittlerweile Einigkeit, dass ohne Gespräche mit den Extremisten Frieden in Afghanistan nur schwer zu erreichen sein wird. Während die NATO zuletzt auf militärische Erfolge im Land verwies, hatten die Taliban einen spürbaren Taktikwechsel vollzogen. Sie nehmen vermehrt hochrangige Militärs und Politiker ins Visier. um mit derlei Attacken mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Vor genau einer Woche hatten die Taliban mit einem Anschlag in der Hauptstadt für große Verunsicherung gesorgt. Unter anderem mit Panzerfäusten bewaffnet, hatten mehrere Militante sich in einem leerstehenden Hochhaus verschanzt und unter anderem die US-Botschaft und das Hauptquartier der Schutztruppe ISAF beschossen. Erst nach 20 Stunden und dank der Unterstützung durch die ausländischen Truppen hatten afghanische Sicherheitskräfte die Situation wieder unter Kontrolle gebracht.
Standard & Poor's hat wieder den Daumen gesenkt. Die Ratingagentur hat die Kreditwürdigkeit Italiens heruntergestuft um eine Note von A+ auf einfach A. Ein echter Schlag für Italien mitten in der Schuldenkrise. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Mit diesem Urteil musste man rechnen, bei mehr als 1,9 Billionen Staatsschulden. Trotzdem kam es für die italienische Regierung offenbar überraschend. Die Herabstufung Italiens durch Standard & Poor's spiegelt nicht die Realität wider, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Der mutmaßt, die Ratingagentur habe sich wohl von schlechten Medienberichten und politischen Erwägungen beeinflussen lassen. Ähnlich sieht das Maurizio Gasparri, Fraktionsvorsitzender der Berlusconi-Partei Volk der Freiheit, im italienischen Senat. Diese Bewertungen sind auch sehr politisch. Die Rolle, die die Ratingagenturen spielen, muss diskutiert werden. Also ob sie in einer so schwierigen Situation nicht selbst zum Krisenfaktor werden. Standard & Poor's stellt in seiner Begründung der italienischen Regierung ein verheerendes Zeugnis aus. Da ist von einer instabilen Regierungskoalition die Rede, der man nicht mehr zutraue, die richtigen Antworten auf die Krise zu finden. Fragwürdig, ob das angepeilte Sparziel von 54 Milliarden überhaupt erreicht wird. Damit wird das Urteil über die Kreditwürdigkeit Italiens zu einem Urteil über die Regierung Berlusconi, sagt der Ökonom Luigi Paganetto. Diese Ratingagenturen haben eine angelsächsische Kultur. Da hat der Gedanke einer präzisen Marschrichtung sehr viel mehr Gewicht als bei uns. Dieses Sparpaket ist ja mit Stop and Go entstanden. Ständige Richtungswechsel, Entscheidungen wurden gefällt und dann wieder verworfen. Das vermittelt den Eindruck der Unsicherheit. Seit Wochen fordert die Opposition gebetsmühlenartig Berlusconis Rücktritt. Das schlechte Zeugnis der Ratingagentur verstärkt den Druck auf den Ministerpräsidenten. Oppositionsführer Pierluigi Bersani. Wenn wir so weitermachen, wenn auch nur für wenige Wochen, bringen wir uns in eine gefährliche Lage. Gefährlich für die internationale Glaubwürdigkeit unseres Landes, für die Märkte. Das Misstrauen wird ausufern. Italiens Hauptproblem ist das mangelnde Wachstum. Seit etwa 10 Jahren stagniert das Land. Berlusconi hat heute kurz- bis mittelfristig weitere Maßnahmen angekündigt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Eigentlich ist es dafür schon zu spät, sagt die Präsidentin des Unternehmerverbandes Confindustria, Emma Marcegaglia. Jetzt ist es das Wichtigste, einen Plan für das Wachstum aufzustellen. Es dürfen aber keine kleinen Schritte sein, sondern große Reformen, die bei den Pensionen anfangen. Dann die Steuerreform und die Besitzsteuer muss erhöht werden. Wir sind dazu bereit. Italien hat in diesem Sommer bereits 2 große Sparpakete verabschiedet. Doch die Italiener müssen sich wohl darauf einstellen, dass es jetzt erst richtig losgeht mit dem Sparen.
Ziemlich gespannt ist man in diesen Tagen am East River im Hauptquartier der UNO, denn Palästinenserpräsident Abbas will am Freitag einen Antrag stellen, und zwar auf Aufnahme als eigener Staat eben der Palästinenser in die Vereinten Nationen. Entsprechend nervös ist man auch in Tel Aviv bei der israelischen Regierung und Ministerpräsident Netanyahu lässt kaum etwas unversucht. Wie ernst aber seine Absichten sind, darüber haben doch etliche Zweifel, allen voran eben die Palästinenser. Zur Lage in Israel vor dieser Entscheidung nun Thorsten Teichmann.
Yehuda Dana ist Sicherheitsoffizier in Beit El, einer jüdischen Siedlung im Westjordanland. Die Häuser stehen auf einem Gebiet, das Israel besetzt hält. Die palästinensische Stadt Ramallah liegt unmittelbar daneben. Dana hat Sorge vor palästinensischen Demonstranten in den kommenden Tagen und warnt vor Angriffen auf die Siedlung. Wir sind ruhig und sind bereit. Ich würde niemandem empfehlen, die Möglichkeiten der Armee zu testen. Wenn es, Gott bewahre, einen Angriff gibt, wird die Armee mit Härte reagieren. Doch allein mit solchen Demonstrationen der Stärke ist es der israelischen Politik nicht gelungen, die palästinensische Führung vom Flug nach New York abzuhalten. Dort will Präsident Abbas beim Weltsicherheitsrat die Aufnahme eines palästinensischen Staates in die Vereinten Nationen beantragen. Und Politiker in Israel haben sichtbare Probleme, darauf zu reagieren. Die Tageszeitung Yediot Ahronot schreibt, Ministerpräsident Netanyahu habe den palästinensischen Präsidenten Abbas in letzter Minute gebeten, direkte Gespräche noch in New York aufzunehmen. Doch ein dringend notwendiges Angebot für den Auftakt von Verhandlungen hat Netanyahu seiner Einladung nicht beigelegt. Und so bleibt Präsident Abbas skeptisch. Ich bin bereit, jeden israelischen Politiker zu treffen, zu jeder Zeit. Aber sich nur um des Treffens willen treffen, ich denke, das ist zwecklos. Die letzte Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien war Ende 2010 zusammengebrochen, weil Netanyahu einen vorübergehenden teilweisen Stopp der Bauarbeiten in jüdischen Siedlungen nicht verlängerte. Quellen in den USA beschreiben die israelische Verhandlungsseite damals als wenig engagiert. Das ändert aber nichts daran, dass die USA im Sicherheitsrat ihr Veto gegen die Aufnahme eines palästinensischen Staates in die UN einlegen wollen. Vielleicht auch deshalb spielen einige israelische Politiker auf Zeit. Sie denken, dass die Palästinenser diplomatisch mit dem Gang vor den Sicherheitsrat überziehen und langfristig wieder Unterstützung verlieren. Außenminister Lieberman doziert in Kanada zudem über die politische Spaltung der Palästinenser, also in Hamas und Fatah, Gaza und Westjordanland. Ich schlage vor, dass sie eben warten müssen, bis wir sehen, dass es wirklich nur eine Autorität gibt und nicht alle möglichen bewaffneten Gruppen, die die Zentralregierung nicht unter Kontrolle hat. Bis daraus nicht eine Einheit wird, die alle Bedingungen des Nahostquartetts akzeptiert, bis dahin ist es einfach noch zu früh. Jeden Versuch der Palästinenser, die nationale Einheit wiederherzustellen unter Beteiligung der Hamas, hat Israel in der Vergangenheit aber abgelehnt und mit Konsequenzen gedroht. Es gibt noch mehr Widersprüche. Einige Politiker der israelischen Mitte-Rechts-Koalition schlagen vor, die Regierung müsse die besetzten Gebiete im Westjordanland nach einem UN-Antrag der Palästinenser sofort annektieren. Netanyahus Wunsch nach direkten Gesprächen mit den Palästinensern läuft diese Forderung aber völlig entgegen.
Mit aller Macht ist die russische Justiz und damit eben auch die russische Regierung gegen den Ölkonzern Yukos vorgegangen. Yukos wurde zerschlagen, sein Besitzer Mikhail Khodorkovsky, ein Gegner von Wladimir Putin, sitzt im Gefängnis. Einige frühere Anteilseigner von Yukos hatten nun geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Sie wollten Schadenersatz, aber die Richter haben Nein gesagt. Wie dieses Urteil heute in Moskau aufgefasst wurde. Dazu nun unser Korrespondent Stefan Lag.
Das russische Justizministerium hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos begrüßt. Schließlich sei der Hauptvorwurf der Kläger zurückgewiesen worden. Nach Auffassung ehemaliger Anteilseigner des Unternehmens hatten russische Behörden vorsätzlich die Zerschlagung von Yukos vorangetrieben. Die Verfolgung des ehemaligen Konzerns von Michail Khodorkovsky sei zudem politisch motiviert gewesen. Die Straßburger Richter wiesen diese Anschuldigungen heute zurück, ebenso eine angebliche Diskriminierung des Konzerns. Allerdings gaben sie der Yukos-Seite in Teilen recht. Die Prozesse wegen Steuerhinterziehung seien nicht immer fair gewesen. Auch hätten die Behörden unverhältnismäßige Mittel eingesetzt, um Steuerschulden einzutreiben. Gerügt wurde insbesondere, dass Yukos zu wenig Zeit gehabt hätte, sich auf Verfahren vorzubereiten. Auch seien beispielsweise Richtlinien für Steuerhinterziehung rückwirkend geändert worden. Das Recht auf Schutz des Eigentums sei verletzt worden, vor allem durch das Einfrieren der Vermögenswerte und den Zwangsverkauf wichtiger Unternehmensbereiche. Überraschend selbstkritisch kommentierte heute der Vorsitzende des Ausschusses für Steuerpolitik im Föderationsrat Ananjew das Urteil. Solche Prozesse sind die logische Folge der Mängel unserer staatlichen Institutionen, vor allem des Gerichtssystems. Wenn zum Beispiel Eigentumsrechte einfach verletzt werden können. Unsere Justiz ist immer noch nicht in der Lage, solche Kollisionen im Rahmen des Gesetzes zu lösen. Entsprechend gibt es Misstrauen bei Investoren und eine Verschlechterung des Investitionsklimas. Eine Entscheidung zu den von den Klägern geforderten 71 Milliarden Euro Schadensersatz fällten die Straßburger Richter heute nicht. Sie wollen erst abwarten, ob sich die Vertreter von Yukos und Russland diesbezüglich einigen können. Jukos Anwalt Piers Gardner zeigte sich in einem Interview mit der ARD skeptisch, ob es tatsächlich dazu kommen wird. Russland hatte immer argumentiert, es könne keine rechtliche Vertretung von Jukos geben, da das Unternehmen nicht mehr existiere.
Es ist eine Möglichkeit, aber man muss auch sagen, dass wenn die russische Regierung die Meinung immer geäußert hat, dass diese Beschwerde eigentlich nicht nur zwecklos, aber ohne eine Beschwerdeführer war, sind die Grundlagen für eine Vereinbarung ohne eine Entscheidung des Gerichtes nicht so sehr stark.
Das heutige Urteil wertete Gardner als Erfolg. Jukos sei als Beschwerdeführer vor Gericht anerkannt. Die Richter hätten festgestellt, dass es kein faires Verfahren gegeben habe und dass die Art und Weise der Vollstreckung der Gerichtsurteile das Ende von Jukos herbeigeführt habe.
Nur mit staatlichen Milliardenhilfen der Miteigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein konnte die HSH Nordbank vor 2 Jahren überleben. Doch diese Finanzspritze war Gift für die Wettbewerbshüter der Europäischen Union. So wurde ein Beihilfeverfahren in Gang gesetzt und dessen Abschluss ist heute bekannt gegeben worden. Näheres dazu aus Brüssel von Wolfgang Landmesser.
Der Fall HSH Nordbank sei gelöst und das Geschäftsmodell biete gute Chancen für einen Neuanfang, ist EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia überzeugt.
The plan adopted puts HSH back on the path to long-term viability by addressing the weaknesses at the origin of its problems.
Der beschlossene Plan könne ein langfristiges Überleben der Landesbank sichern und gehe deren ursprüngliche Schwächen an. Konkret bedeutet das, die HSH Nordbank muss sich vom Geschäftsbereich Flugzeugfinanzierung trennen und die Immobilien- und Schiffsfinanzierung deutlich zurückfahren. Damit wird die Bilanzsumme der Bank bis 2014 um rund 60% schrumpfen. Unter diesen Auflagen hat die EU-Kommission die milliardenschweren Beihilfen zur Rettung der Landesbank jetzt genehmigt. Das Resultat sei eine viel schlankere, rentablere, stabile Bank mit besserer Kapitalausstattung.
The result, therefore, will be a leaner, but more profitable and a stable bank with improved capital ratios.
Nur durch frisches Kapital und hohe Staatsgarantien der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein konnte sich die Bank in der Finanzkrise retten. Solche Beihilfen sind nur mit Genehmigung der EU-Kommission möglich. Die Behörde hatte ihre Auflagen für staatliche Subventionen in der Finanzkrise zwar gelockert, prüft aber dennoch jede einzelne Bankenrettung. In 19 weiteren Fällen hat die EU-Kommission ihre Prüfung noch nicht abgeschlossen. Darunter sind auch noch deutsche Fälle. Bei der WestLB gehe es noch um letzte technische Details, so der spanische Kommissar. Im Fall BayernLB müssten die deutschen Behörden dagegen noch konkrete Pläne für ein neues Geschäftsmodell liefern. Weil die Staatsschuldenkrise weitergehe und das Bankensystem nach wie vor anfällig sei, will Almunia die weniger strengen Regeln für die Staatsbeihilfen bis auf Weiteres verlängern.
In such circumstances, I will propose to the college.
Unter diesen Umständen werde ich meinen Kollegen vorschlagen, die Regeln für Staatsbeihilfen in der Krise, die wir 2008, 2009 in Kraft gesetzt haben, zu verlängern. Das ermöglicht es den Regierungen, Banken, falls notwendig, zu stützen, auch über den 31. Dezember 2011 hinaus. Möglichst schnell müssten sich viele europäische Kreditinstitute mit frischem Kapital versorgen, forderte der spanische Kommissar. Und zwar nicht nur die neuen Banken, die im Juli durch den sogenannten Bankenstresstest gefallen waren. Infolge dieses Tests gibt es Auflagen für die Rekapitalisierung der Banken. Wenn sie diese innerhalb einer Frist von 9 Monaten nicht aus eigener Kraft erfüllen können, müssen die jeweiligen Länder einspringen.
Und zu unserem letzten Beitrag. Ein schweres Zugunglück hat sich im sächsischen Lauterbach ereignet. Mehrere Menschen wurden verletzt. Christine Färber berichtet.
Die Polizei hat im Laufe des Tages die Verletztenzahlen stetig nach unten korrigiert. Es sollen bei dem Unglück in Lauterbach 6 Menschen schwer und 15 leicht verletzt worden sein. Insgesamt waren laut Bahn 50 Personen in dem Regionalexpress auf dem Weg von Chemnitz nach Leipzig. Das Unglück ereignete sich um kurz nach 1 Uhr mittags. Unfallursache war ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Ford Fiesta hatte mit seinem Wagen an dem bereits rot blinkenden Bahnübergang angehalten, als ihm ein Transporter von hinten auf das Auto fuhr. Dabei wurde der Ford direkt auf die Schienen geschoben. Der Fahrer des Fords wurde nach eigenen Angaben aus dem Auto gezogen. Kurze Zeit später fuhr der Regionalexpress direkt mit voller Geschwindigkeit auf das Auto auf und entgleiste. Ein Waggon sprang dabei aus den Schienen und blieb auf der Seite neben den Gleisen liegen. 2 weitere blieben in den Gleisen stehen. Die Bahn hat mittlerweile eine Hotline geschaltet. Unter 0800 3 und 6 mal die 1 können Angehörige die Namen der Verletzten erfragen. Die Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll noch bis morgen gesperrt bleiben.
Damit geht das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 zu Ende. Im Studio war Gertrud Sterzl. Vielen Dank für Ihr Interesse.